Liebe Brüder und Schwestern, der Predigttext ist aus dem Buch Hiob, Kapitel 2, Vers 11 bis Kapitel 3, Vers 26. Wer eine Bibel dabei hat, mag das mit aufschlagen. Vertraust du Gott, dass er eine weise Herrschaft über dein Leben ausübt und dir das Beste gibt, was er hat? Das ist eigentlich die Leitfrage, die sich dem Leser des Hiob-Buches stellt oder stellen soll. Vertraust du Gott, dass er eine weise Herrschaft über dein Leben ausübt und dir das Beste gibt, was er hat? Und geboren wird diese Frage aus der Einsicht heraus, dass Gott der Geber von allem ist. Als Gott dem Hiob alle 10 Kinder an einem Tag nimmt, da bekennt der Hiob: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Das heißt, Hiob erkennt hier an, Gott ist im Mittelpunkt von allem. Alles, was ich habe, bekommen habe, kommt von ihm. Und wenn ich etwas nicht mehr habe, was er mir gegeben hat, dann hat er es mir genommen. Und es stellt sich für uns die Frage, wie gehen wir damit um, wenn Gott uns Dinge nimmt, die uns wertvoll sind? Oder wie gehen wir damit um, wenn Gott uns Dinge nicht gibt, die wir gerne hätten? Im Buch Hiob, da ist uns in der Einleitung, da wird uns in Kapitel 1 und 2 das Verhältnis von Hiob und Gott in Kürze geschildert. Der Hiob, das ist ein Mann, der fürchtet Gott und aus der Furcht vor Gott heraus meidet er das Böse. Er ist darin ein Vorbild. Gott selbst bestätigt das auch gegenüber dem Satan. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Es gibt keinen wie ihn auf Erden, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Das heißt, zwischen Gott und Hiob ist alles in Ordnung. Die sind beide wirklich vereint. Der Hiob fürchtet, liebt und vertraut Gott. Und es ist alles in Ordnung. Und da kommt der Satan und stellt bei Gott diese Anfrage, warum dient er dir denn? Weil du ihm so viele Gaben geschenkt hast. Wenn du ihm diese Gaben alle wegnimmst, dann wird sich zeigen, Hiob, der hat dir gar nicht gedient, weil er dich liebt, sondern wegen deiner Gaben. So, und das ist eben eine entscheidende Anfrage an uns. Warum dienen wir Gott? Wegen seiner Gaben oder weil wir ihn lieben? Es gibt im Buch Hiob dann die Frage nach der Verfluchung Gottes. Es gibt zwei Arten, Gott zu verfluchen im Buch Hiob. Die eine Art, Gott zu verfluchen, die ist offen. Also man spricht es laut aus, dass man von Gott nichts wissen will. Man ist unzufrieden mit Gott. Herr, wenn das Leben mit dir so aussieht, dann will ich von dir nichts mehr wissen. Die zweite Art, Gott zu verfluchen, das ist die, dass man Gott heimlich verflucht. Das heißt, man sagt es nicht offen, was man denkt, sondern man versucht es zu verschleiern und hat dann im Hinterkopf, ich will irgendwie doch an die Gaben Gottes herankommen und darum werde ich das Gott nicht sagen, dass ich eigentlich ihn gar nicht meine, sondern seine Gaben. Aber ich tue so, als wenn ich ihn liebe und dann gibt er mir, was ich will. Das ist heimlich verfluchen. Hiob, der sah diese Gefahr für reiche, fromme Leute eben ganz klar gegeben. Wenn seine 10 Söhne reihum Geburtstag gefeiert haben, große Feiern haben die da veranstaltet, und immer wenn dann ein Jahr rum war, dann hat Hiob für seine Kinder Sühneopfer dargebracht. damit Gott ihnen ihre Sünden vergibt. Und das, was Hiob dabei umgetrieben hat, das war die Befürchtung, dass sie in ihrem Herzen möglicherweise Gott verflucht haben. Also nicht offen, sondern im Herzen. Dass sie also so getan haben, Gott zu lieben, aber in Wirklichkeit nur an seine Gaben ran wollten. So einer ist Hiob also. Der kennt diese Gefahr, Gott in seinem Herzen heimlich zu verfluchen. Und weil Hiob so ein Mann ist, der Gott ehrlich dient, ihn liebt und ihn fürchtet, gerade darum wird er von Gott ausgesucht, um ein Beispiel hinzustellen. Ein Beispiel dafür, dass es das gibt, dass Menschen Gott dienen, weil sie ihn lieben. Und um das deutlich zu machen, gibt Gott den Hiob, ja, dem Satan preis, ein Stück weit. Der Satan darf Hiob alles wegnehmen, was Gott ihm gegeben hat. Zuerst all seinen Besitz, seine Kinder und im zweiten Gang dann seine Gesundheit. Und es wird dann beide Male berichtet, dass Hiob Gott nicht verflucht. Weder offen noch heimlich. Sondern er sagt beim ersten Mal, der Herz gegeben, der Herz genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und beim zweiten Mal, da hat man den Eindruck, es fällt Hiob jetzt schon ein bisschen schwerer, aber es ist immer noch ehrlich gemeint. Das Gute, das sagt er seiner Frau, als sie ihm rät, Gott zu verfluchen, da sagt er ihr, das Gute nehmen wir aus der Hand Gottes doch an. Sollten wir da nicht auch das Böse aus seiner Hand annehmen, also das Leiden? Und es hängt wirklich dann alles davon ab, dass der Hiob das ernst meint beide Male, dass er nicht einfach fromm redet, um irgendwie dann doch wieder an die Gaben Gottes ranzukommen. Also Hiob meint es ernst. Und bis Kapitel 2, Vers 10 kann man sagen, da ist Hiob wirklich das große, leuchtende Vorbild für uns. Aber dann tut sich etwas. Also es verstreichen Wochen, Monate und dann kommen drei Freunde zu Besuch. Die haben davon gehört, dass es dem Hiob schlecht geht und die wollen ihn trösten. Hiob Kapitel 2, Verse 11 bis 14. Als aber die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, jeder von seinem Ort, nämlich Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamathiter. Diese verabredeten sich, miteinander hinzugehen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und als sie von Ferne ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Und jeder zerriss sein Gewand und sie warfen Staub über ihre Häupter zum Himmel. Dann setzten sie sich zu ihm auf den Erdboden 7 Tage und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Die drei Freunde, wie sie jetzt eingeleitet werden, also die werden dann im weiteren Verlauf des Buches Hiob über 20 Kapitel mit Hiob über den Fall Hiob reden und streiten. Sie werden hier schon so ein bisschen zwiespältig eingeführt. Drei Freunde Hiobs, was sind das für Freunde? Also es sind nicht enge, nahe Freunde in dem Sinne, dass die jeden Tag beisammen sind, ne? Die wohnen ziemlich weit weg. Dass sie drei Freunde Hiobs sind, meint hier vor allem, sie sind Experten in Sachen Weisheit. Also Hiob und seine drei Freunde, das sind Experten in Sachen Weisheit. Zumindest in der damaligen Zeit, da gibt es nichts Besseres. Also wenn man irgendwelche Leute zusammenrufen wollte, die sich über die Herrschaft Gottes Gedanken machen, darüber, ob das weise ist, dann haben wir hier die Besten versammelt. Hiob und seine drei Freunde. Es wird dann in Vers 12 eine Überraschung, oder die drei Freunde sind überrascht. Also sie hören davon, dass Hiob leidet. Also sie haben davon gehört, also er hat seine 10 Kinder verloren. Es ist schon über alle Maßen tragisch. Und sie haben davon gehört, dass er erkrankt ist. Entweder wollten sie das noch nicht so wahrhaben, jedenfalls es wird dann berichtet, als sie dann den Hiob gesehen haben, da erkannten sie ihn nicht. Also gemeint ist nicht, dass sie von Weitem sich noch gefragt haben, ist er das oder ist er das nicht? Und dann sich ihm erst nähern mussten und dann gewahr wurden, ah, er ist es doch. Das ist hier nicht gemeint. Gemeint ist hier, sie sind schockiert. Also dieses Ausmaß an Leiden, was sie jetzt an Hiob sehen, das haben sie nicht erwartet. Das übersteigt ihre schlimmsten Befürchtungen. Und was hier schon eine Rolle spielt, das nennt man den Zusammenhang von Tun und Ergehen. Das ist, wenn man so will, ein Grundpfeiler ihrer Weltanschauung. Das ist die Anschauung, dass Gott es den Guten gut gehen lässt und den Bösen lässt das schlecht gehen. Und zwar in diesem Leben. Das ist so ein bisschen der Horizont, der im Buch Hiob vorherrscht. Man hat kaum konkrete Vorstellungen darüber, wie es nach dem Tod sein könnte. Deswegen ist man davon überzeugt, wenn ein guter Mensch in diesem Leben seinen Lohn nicht kriegt, dann kriegt er ihn womöglich nimmer. Und auch der Böse, wenn der in diesem Leben seine Strafe nicht kriegt, dann kriegt er sie womöglich nimmer. Und das, diese Grundannahme fördert dann diesen zweiten Grundpfeiler, dass es eigentlich immer so ist, wenn es einem Menschen gut geht, kann man daran ablesen, dass er fromm ist. Wenn es einem Menschen schlecht geht, kann man daran ablesen, dass er ein Sünder ist. Und zwar sogar in der Hinsicht, dass man sagt, das Ausmaß der Leiden ist ein Hinweis darauf, wie groß die Schuld sein muss. Und das ist das, was die Freunde hier schockiert. Also sie leiten aus dem Leiden Hiobs ab, die Schuld unseres Freundes, die ist offenbar viel größer, als wir befürchtet haben. Der Hiob, der ist kurz davor, von Gott endgültig gerichtet zu werden. Und dann sind die Freunde auch scheinbar, also sie wollen den Hiob trösten, aber sie sind dann scheinbar auch verunsichert. Also eine Woche sitzen sie da und sie wissen diesen Fall Hiob nicht zu handeln. Sie meinen es gut, die drei Freunde meinen es gut, aber sie können dem Hiob nicht helfen. Und es spricht dann auch nicht für die drei Freunde, dass es nach dieser Woche Hiob selbst ist, der die Stille durchbrechen muss. Vielleicht noch etwas zu den Gesten, also die drei Freunde halten Totenklage. Die Gesten, die sie vollführen, sie zerreißen ihre Kleidung und streuen Staub zum Himmel. Das sind Gesten, die normalerweise bei Totenklagen üblich waren. Das heißt, sie halten dem Hiob hier vor Augen, du bist schon so gut wie tot. Also Gottes Gericht, Gottes endgültiges Gericht, das steht dir unmittelbar bevor. Ja, aus diesem ersten Abschnitt, um den es heute geht, können wir lernen, wenn du glaubst, dass Gott es den Guten immer gut gehen lässt und den Bösen immer schlecht, dann wirst du Leiden in deinem Leben falsch deuten. Ich weiß ja nicht, wie es dem einen oder anderen von euch geht. wenn er unverhofft mit Not und Leid im eigenen Leben konfrontiert wird, ob ihn da auch so die Zweifel dann ankommen, ob Gott möglicherweise eine bestimmte Sünde als Anlass genommen hat, dass es jetzt so ist. Weil es kann in dem einen oder anderen Fall so sein, ne? Also David zum Beispiel, wenn er Psalm 38 betet, dann ist er sich ziemlich gewiss, also ich bin jetzt krank, weil ich gegen Gott gesündigt habe. Und er hat die Hoffnung, dass er wiederhergestellt wird, wenn er Gott um Vergebung bittet. Oder Paulus sagt den Korinthern, weil ihr euch so schlimm beim Abendmahl verhaltet, deswegen sind einige von euch gestorben oder sind krank. Das gibt's also auch, es ist aber nicht die Regel. Der zweite Punkt. Wenn du glaubst, dass Leiden immer eine Strafe Gottes sind, musst du an Gottes Gerechtigkeit, Weisheit und Liebe verzweifeln. Hiob, Kapitel 3, Verse 1 bis 10 zunächst einmal. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte den Tag seiner Geburt. Und er begann und sprach: O, wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist gezeugt. Wäre doch dieser Tag Finsternis geblieben, hätte doch Gott in der Höhe sich nicht um ihn gekümmert, und wäre doch niemals das Tageslicht über ihm aufgeleuchtet. Hätten doch Finsternis und Todesschatten ihn zurückgefordert, Gewölk sich auf ihm niedergelassen und diesen trüben Tag überfallen. Und jene Nacht hätte doch das Dunkel sie hinweggerafft. Hätte sie sich nur nicht gefreut unter den Tagen des Jahres und wäre sie doch nicht in die Zahl der Monate eingereiht worden. Ja, wäre doch jene Nacht unfruchtbar geblieben, hätte doch kein Jubel sie erreicht. Hätten sie doch die verwünscht, die den Tag verfluchen können, die imstande sind, den Leviathan aufzuwecken. Hätten sich doch die Sterne ihrer Morgendämmerung verfinstert, hätten sie doch auf Licht gehofft und dass es nie erschienen wäre, hätten sie doch die Strahlen der Morgenröte nicht geschaut, denn sie verschloss mir nicht die Pforte des Mutterleibes und verbarg nicht den Jammer vor meinen Augen. Ja, irgendwas ist bei Hiob jetzt gekippt. Hiob ist nicht mehr der Hiob aus Kapitel 2, der mit Zuversicht, trotz aller Leiden, trotz aller Trauer bekennen kann, Gott hat alles richtig gemacht. Da ist er jetzt weit von entfernt. Aber, das ist wichtig, das wird gleich im ersten Vers hervorgehoben, Hiob spricht einen Fluch aus, aber nicht über Gott, sondern über den Tag seiner Geburt oder den Tag, an dem er empfangen wurde. Und die Frage stellt sich, was hat dazu beigetragen, dass der Hiob diesen Umschwung vollzogen hat? Und man kann sich vor allem zwei Dinge denken. Also zum einen, das ist einfach der Zahn der Zeit, also dass einfach die Länge der Leiden irgendwann dazu führt, dass der Hiob innerlich gebrochen wird. Das ist jetzt wahrscheinlich schon ein paar Monate, dass der Hiob schwere Leiden ertragen muss. Tagsüber kommt er nicht zur Ruhe, nachts hat er seine Albträume und er weiß nicht, wie lange das noch dauert, ob das mit seinem Tod endet oder ob er nochmal wieder gesund wird. Das ist das eine. Aber das zweite, das spielt wahrscheinlich eine größere Rolle. Hiob weiß nicht mehr, wie Gott zu ihm steht. Und hier wird offenbar im Verlaufe des Gesprächs mit seinen drei Freunden, der Hiob teilt im Grunde genau ihre Grundanschauung, dass Gott es den Guten gut gehen lässt und den Bösen lässt er schlecht gehen. Also auch Hiob hat eigentlich die Ansicht der Freunde, wenn ein Mensch leiden muss, dann ist das eine Strafe Gottes für begangene Schuld. Der Hiob aber, der ist sich gewiss, also es hat sich nichts geändert in meinem Verhältnis zu Gott, von meiner Seite aus. Ich fürchte Gott, so wie immer, aber ich kann mir nicht erklären, warum Gott jetzt damit anfängt, mich wie seinen Feind zu behandeln. Und da sehen wir, dass der Hiob auf der einen Seite recht hat. Hiob ist immer noch der aus Kapitel 1 und 2, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Aber aufgrund seiner falschen Theologie, die er mit seinen drei Freunden teilt, kann er Gottes Handeln nicht mehr verstehen. Und in seiner großen Not scheint der einzige Ausweg für ihn der zu sein, also das, was für ihn außer Frage steht, ist, dass er Gott verflucht. Das kann er aufgrund seiner Gottesfurcht nicht. Was tut er? Er verflucht den Tag seiner Geburt. Und aus dem Fluch über sein Leben spricht die pure Verzweiflung. Das wird in der Bibel nicht häufig berichtet, dass ein Mensch, der mit Gott lebt, sich wünscht, er wäre nie geboren worden. Bei Hiob ist das der Fall. Jeremia, also mir fallen jetzt eigentlich nur diese beiden Gestalten ein. Hiob verflucht den Tag seiner Empfängnis. Und das, was Hiob hier vollzieht in Kapitel 3, das ist, wenn man so will, eine Umkehrung der Schöpfung. Also die Nacht, in der Hiob empfangen wurde, war eigentlich eine Nacht, in der gejubelt wurde. Es haben sich viele darüber gefreut, dass der Hiob empfangen und dann später zur Welt kam. Ne? Der Vater von Hiob wurde in Freude versetzt mit der Botschaft, deine Frau hat einen Knaben zur Welt gebracht. Und Hiob, der weckt auch in dem Lese erst einmal diese Schönheit des Lebens, um dann voll ein drauf zu hauen und sagen, diese Nacht, dieser Tag, er sei verflucht. Das klingt dann teilweise ziemlich absurd, aber es geht in der Klage auch nicht um Logik. Ne? Also der Hiob wünscht sich an einer Stelle, wäre doch der Geburtstag rausgestrichen aus dem Kalender. Also so nach dem Motto, wenn er am 1. September zur Welt gekommen ist, so nach dem Motto, der wird gestrichen, den gibt es nicht mehr. Es gibt keinen 1. September mehr. Einfach nur, damit Hiob weg ist. Oder Hiob macht sich darüber Gedanken, hätten sich doch irgendwelche Magier, Zauberkünstler gefunden. Also solche, die in der Lage sind, so ein Monstrum, so ein Seeungeheuer wie den Leviathan aufzuwecken, damit der Chaos stiftet. Hätten die doch zur rechten Zeit dieses Monster heraufgeholt aus der Tiefe, und der hätte dann diesen Tag seiner Empfängnis erschreckt, dass Hiob an diesem Tag, an dieser Nacht nicht empfangen worden wäre. Dieser Leviathan, der spielt dann noch später im Buch Hiob eine Rolle, in Kapitel 40, 41. Der Leviathan, ja, nach damaligem Verständnis war das ein Meeresungeheuer, das gegen Gottes Herrschaft über die Welt streitet, das also Chaos stiftet, das Menschen den Tod bringt. Aber genau das wünscht Hiob sich eigentlich hier herbei. Also Gott wünscht sich, dass dieses Monstrum die Herrschaft Gottes über sein Leben durchbrochen hätte. mit Chaos. Was hätte das für eine Folge? Hiob wäre nicht mehr direkt Gott ausgesetzt und seiner Herrschaft, die für ihn eine feindliche Herrschaft geworden ist. Aber es ist immer noch keine Verfluchung Gottes. Hiob fährt dann fort von Vers 11 an. Warum starb ich nicht gleich bei der Geburt, kam nicht um, sobald ich aus dem Mutterschoß hervorging? Warum kamen mir Knie entgegen? Und wozu Brüste, dass ich daran trank? Denn jetzt läge ich da und wäre still. Ich wäre entschlafen und hätte nun Ruhe, zusammen mit Königen und Ratgebern der Erde, die sich längst verfallene Paläste erbauten, oder mit Fürsten reich an Gold, die in ihren Häusern Silber häuften. Oder wäre ich doch niemals da gewesen, wie eine verscharrte Fehlgeburt, den Kindern gleich, die nie das Licht erblickten. Dort, also im Totenreich, hört das Toben der Gottlosen auf. Dort finden die Erschöpften Ruhe. Dort sind alle Gefangenen in Frieden. Sie hören die Stimme des Treibers nicht mehr. Kleine und große sind dort gleich, und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Also eben noch hat sich Hiob vorgestellt, wie es wäre, oder er klagt, warum ihn der Leviathan nicht der Herrschaft Gottes entrissen hat. Hier klagt er, oder er führt sich vor Augen, er wünscht sich herbei, im Totenreich zu ruhen. Und hier kommt so ein Stück weit die Vorstellung im Buch Hiob zum Ausdruck, was man sich so über das, was nach dem Tod ist, vorstellt. Das ist im Buch Hiob ziemlich vage. Nur der Hiob bringt das hier zum Ausdruck, also warum uns Totenreich? Nicht, weil es da besonders schön ist, aber da ist es weniger schlimm als jetzt auf der Erde. Da gibt es zumindest sowas wie Ruhe, aber das ist eine Ruhe, die ist für die Frommen wie für die Gottlosen, die sich da alle versammeln, die ist irgendwie gleich. Also das, womit Hiob sich da tröstet, ist zum Beispiel, ja, also so reiche Könige, die durch Unrecht reich geworden sind, denen geht es dort nicht besser als denen, die sie ausgebeutet haben. Aber auch nicht unbedingt schlechter. Also die vegetieren alle irgendwie so auf so einem recht niedrigen Niveau, irgendwie schon trostlos, aber im Vergleich zu dem, was Hiob jetzt erleben muss, kommt es dem Zustand der Ruhe gleich. Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass Hiob am Leben verzweifelt ist, wenn er das Totenreich als Ort der Ruhe dem Leben auf der Erde vorzieht. Für Hiob ist diese Welt sinnlos geworden. Er hat enorme Anfechtungen im Blick auf die Gerechtigkeit und Weisheit Gottes. Und was hier offensichtlich auch eine Rolle spielt in dem Wunsch, im Totenreich versinken zu können, ist der, dass Hiob Angst hat, Gott zu verfluchen. Hiob ist sich offensichtlich bewusst, auch über die Veränderung, die er selber durchmacht, von Kapitel 2 zu Kapitel 3. Hiob ist sich dessen bewusst, dass er jetzt ein anderer, er redet jetzt anders als in Kapitel 2. Er weiß, er hat Gott noch nicht verflucht, aber er weiß nicht, was ihm noch passieren wird, wenn diese Leiden noch länger andauern und wenn die Zweifel noch länger an ihm nagen. Und es scheint für ihn so zu sein, dass er nur um dieser Spannung zu entgehen, sich wünscht, im Totenreich zu landen. Auch hierin zeigt sich die Gerechtigkeit Hiobs. Also Hiob zieht eine Existenz im Totenreich, einem Leben auf der Erde vor, das darin enden könnte, dass er Gott verflucht. Er will Gott auf keinen Fall verfluchen. Warum? Weil er Gott fürchtet. Und sieht darum das Totenreich vor. Der dritte Punkt. Wenn du glaubst, dass Gott sich in all deinen Leiden gegen dich wendet, findest du in all deiner Klage vor Gott keinen Trost. Hiob Kapitel 3 von Vers 20 an. Warum lässt er den Mühseligen das Licht sehen und gibt Leben den Verbitterten, denen, die auf den Tod harren? Und er kommt nicht. Die nach ihm graben, mehr als nach verborgenen Schätzen, die sich jubelnd freuen würden, die frohlockten, wenn sie ein Grab fänden, dem Mann, dem sein Weg verborgen ist, den Gott ringsum eingeschlossen hat. Denn statt zu essen seufze ich und mein Gestöhn ergießt sich wie Wasser. Das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Ich konnte nicht ruhen, nicht rasten und kaum hatte ich mich erholt, so kam ein neuer Sturm über mich. Der letzte Vers, Hiob Kapitel 3, Vers 26, lautet wörtlich so viel wie: Ich habe keine Ruhe, keinen Frieden, das Chaos ist gekommen. Und das Chaos wird hier aufgefasst als eine Macht des Bösen, die alles Leben verschlingt. Und normalerweise ist es so, dass Gott es ist, jedenfalls in der Vorstellung von Hiob, im Glauben Hiobs, Gott ist derjenige, der dem Chaos wehrt. Gott bewahrt seine Frommen davor, dass das Chaos sie verschlingt. Aber Gott hat Hiob nicht davor bewahrt, dass das Chaos ihn verschlingt. Mehr noch, Gott selber scheint das Chaos zu sein. Weil das zweifelt Hiob an keiner Stelle an, dass Gott derjenige ist, der souverän alle Dinge lenkt und regiert. Hiob, wenn er so klagt, ist zwiespältig zu beurteilen. Auf der einen Seite hat er Gott immer noch nicht verflucht und auf der anderen Seite trägt er hier die Früchte ein, die diese falsche Theologie mit sich bringt. Den Guten lässt Gott es gut gehen, den Bösen immer schlecht. Das führt notwendigerweise bei Hiob dazu, dass Gott für ihn zu einem, zu einem bösen Monstrum wird. Das wird später dann in den Klagen von Hiob deutlich. Da denkt man manchmal, also jetzt hat er doch wirklich eine Grenze überschritten, ne? Also wenn Hiob zum Beispiel dann darüber legt, Gott, du hast mich reich beschenkt mit vielen Gütern, aber das war nie von dir ehrlich gemeint. Du wolltest nur deshalb in mir große Freude erwecken, damit dein Schlag, den du mir versetzt, umso wirksamer ist. Du bist eigentlich ein Sadist. Du freust dich daran, wenn Menschen in dir ihre Hoffnung suchen und in ihrer Hoffnung zuschanden werden. Und dann sagt Hiob, geh weg von mir, wende dich von mir ab. Wo man denken könnte, das ist jetzt der Moment, wo Hiob Gott verflucht hat. Aber es scheint nicht so zu sein, weil Hiob selber dann derjenige ist, der weiterredet und vor Gott weiterklagt. Ja, also der Hiob, der wird wirklich bis zum Äußersten in die Mangel genommen. Und das, was auch für den Leser so ein bisschen zwiespältig ist. Also auf der einen Seite fühlen wir mit Hiob, freuen uns auch darüber, dass er Gott nicht verflucht. Und auf der anderen Seite wird eben deutlich, also der große Held im Buch Hiob ist Gott. Also was der Hiob Gott auftischt teilweise, das, da versteht man dann, dass Gott am Ende so einen Hals hat. Weil es bleibt ja bestehen, was in Kapitel 1 und 2 ausgesagt wurde. Gott, von Gottes Seite ist alles in Ordnung. Er hegt keinerlei Böses gegenüber Hiob. Dass Hiob leiden muss, hängt damit zusammen, nicht, dass er besonders schlimm wäre, sondern er ist besonders gerecht. Gott hat den Hiob ausgewählt, an ihm ein Beispiel hinzustellen. Warum die Frommen Gott dienen? Weil sie ihn lieben. Und Hiob ist tatsächlich dieses große Vorbild, dass Gott dient, weil er ihn liebt. Und das wird eben, wenn man so will, durchs Negative hindurch deutlich. Hiob ist dann im Verlauf des Gesprächs mit seinen drei Freunden nicht bereit, ihrem Rat stattzugeben. Die drei Freunde sagen ihm, Hiob, du weißt es, wir wissen es, keiner leidet ohne Schuld. Das ist uns schon passiert und jetzt ist es dir passiert. Die Lösung ist ganz einfach, kehr um und Gott stellt dich wieder her. Und Hiob antwortet immer wieder, ich stimme euch grundsätzlich zu, aber in meinem Fall passt das nicht. Da hat sich nichts verändert eigentlich in meinem Verhältnis zu Gott. Ich kann mir nicht erklären, was sich geändert haben sollte. Ich habe mich nicht geändert, also muss Gott sich geändert haben. Aber Hiob ist auf keinen Fall bereit, so zu tun, als hätte er eine Schuld vollbracht, nur um an die Gaben Gottes ranzukommen. Dieser Versuchung widersteht Hiob. Warum widersteht er dieser Versuchung? Weil er ein Problem mit Gott hat, das durch keine Gabe aufgewogen werden kann. Das ist das, was Hiob gegenüber seinen drei Freunden dann am Ende auszeichnet. Das, was die Not, seine Not im Blick auf Gott ausmacht, das gibt Hiob immer wieder zum Ausdruck, das kann durch keine Gabe Gottes aufgewogen werden können. Und deswegen bleibt der Hiob beharrlich dabei, es hat sich nichts geändert, ich bin gerecht vor Gott, ich bin nicht bereit, einen Millimeter nachzugeben, weil die Gaben interessieren mich eigentlich nicht. Die interessieren mich nicht, solange ich nicht mit Gott im Reinen bin. Ja, mit dieser Klage in Kapitel 3, da hat sich der Hiob den Lesern und den drei Freunden offenbart. So sieht es in ihm aus. Er kann und er will hier nichts beschönigen. Der Hiob ist in gewisser Weise, ich sag mal so, wir haben als Leser einen gewissen Vorsprung gegenüber Hiob. Ne? Und es reizt uns, wenn wir es könnten, ne, dem Hiob ein paar Informationen zu streuen. Hiob, du bist auf dem Holzweg. Es hat sich von Gottes Seite überhaupt nichts verändert. Da läuft gerade ein Test. Verstehst du? Es wird an dir ausgetestet, ob du Gott liebst und ihn über alle seine Gaben stellst. Und keiner zweifelt das an, dass das bei dir auch der Fall ist. Gott zweifelt das nicht an. Da gibt es so ein böses Wesen, den Satan, der zweifelt das an. Aber Gott meint es nicht böse mit dir. Wie gesagt, Gott, Hiob, hat diese Information nicht. Und die Spannung, die steigt bis ins Unerträgliche, weil Gott diese Information nicht preisgibt. Wahrscheinlich soll daran deutlich gemacht werden, Gott ist überhaupt nicht verpflichtet, uns seinen Plan über unser Leben offenzulegen. Das macht Gott nicht. Gott ist der Ansicht, dass er in seinem Wort genügend darüber offenbart hat, wie es zwischen uns und ihm bestellt ist. Gott ist der Überzeugung, dass er uns in seinem Wort genügend offenbart hat, damit wir ihm in allen Situationen vertrauen können. ja, was wird bei Hiob durchexerziert? Um welche Prüfung geht es? Es geht letztlich um die Prüfung, dient Hiob Gott aus Liebe oder wegen seiner Gaben? Und darunter eigentlich noch ist die Frage, ist Gott ein Gott, dem man aus Liebe dienen kann? Oder ist möglicherweise Gott das Problem, dass Gott eben keine Herrlichkeit hat, die seine Frommen, die die Gläubigen dazu bewegen könnte, ihm aus Liebe zu dienen? Jetzt macht die Bibel, auch Gott selbst, dann am Ende des Buches Hiob, da macht er klar, er ist ein Gott, dem man bedingungslos vertrauen kann, erstens, und der auch eine göttliche Herrlichkeit hat. Und diese göttliche Herrlichkeit zeigt sich unter anderem auch darin, dass Gott niemals damit anfängt, sich vor uns zu rechtfertigen für irgendetwas, was er in unserem Leben tut. Also wenn wir eine Not haben, können wir so wie Hiob klagen. Und das ist auch viel besser, als dann, wie gesagt, seinen Gram in sich hineinzufressen. Also Gott dann eben still und heimlich doch eine Absage zu erteilen. Der Hiob ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass jemand, ja, wenn er im Blick auf Gott verzweifelt, dann braucht er, wenn er sich selbst nicht helfen kann, den Rat, ja, von wirklich weisen Freunden. Also das hätte Hiob helfen können. Ne? Drei Freunde, die ihm mit der richtigen Theologie sagen, Hiob, bei dir läuft jetzt etwas Außergewöhnliches. Wir selber haben das auch noch nie erlebt, aber offensichtlich ist in deinem Fall eine Ausnahme. Schlussendlich lernen wir aus dem Fall Hiob, das Beste für dich ist es, wenn du an Gott deine allergrößte Freude hast. Und zwar an dem Gott, der, so wie wir das in der Schriftlesung gehört haben, Offenbarung 4. Also der Grund, warum ich gerade dieses Kapitel ausgewählt habe, ist der, Gott wird hier als Herrscher der Welt geschildert, der sich für nichts vor uns rechtfertigen muss und das auch nicht tut. Ne? Offenbarung 4, Gott sitzt auf dem Thron und alle, die schon, ich sag mal, in seiner Herrlichkeit sind, wie das da geschildert wird, die sind vollkommen davon überzeugt. So ist es richtig, dass Gott im Mittelpunkt von allem steht. So ist es richtig, dass alle Geschöpfe um ihn herum auf ihn hin ausgerichtet sind und ihn anbeten. In der Überzeugung, dass er Gott allein gerecht und weise ist. Das ist die Anfechtung, die uns ankommen kann, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns gedacht haben. Ich sage mal so, es gibt so ein bisschen, wenn Gott uns über lange Zeit immer gesegnet hat, wenn das so eine Art Kontinuum ist, dann kann man umso befremdeter sein, wenn das plötzlich mal aufhört. Dass man dann automatisch denkt, da muss sich etwas in meiner Beziehung zu Gott verändert haben. Entweder, dass ich gesündigt habe oder dass Gott sich verändert hat. Du kannst dich darauf verlassen, dass Gott darin, wie er dir Gaben gibt und nimmt, das Beste für dich im Auge hat. Die Frage ist natürlich, was ist das Beste für dich und mich? Also wir neigen dazu, das Beste für mich ist es, dass ich die Gaben, die ich gerne haben will, sofort bekomme, wenn ich Gott darum bitte. In Gottes Augen ist das nicht das Beste, weil das könnte dazu führen, dass ich damit anfange, die Gaben über Gott zu stellen. Das heißt, wenn Gott uns das Beste gibt, wenn Gott uns so führt, dass es uns zum Besten dient, dann gerade in der Weise, dass er uns davor bewahrt, seine Gaben über Gott selbst zu stellen. Und das kann bei jedem von euch anders aussehen. Es kann sein, dass ihr ziemlich unanfällig dafür seid, die Gaben über Gott zu stellen, dass Gott euch viele Dinge gibt und ihr sie aus Glauben instinktiv richtig anwendet. Es kann aber auch sein, dass die vielen Gaben, die Gott euch schon gegeben hat, dass die euch in die Gefahr bringen, Gott heimlich zu verfluchen. Also wenn Gott diese Gefahr sieht, bei denen, die er wirksam zum Glauben berufen hat, dann wird er Wege und Mittel finden, seine Leute davor zu bewahren, dass sie ihn heimlich verfluchen. Das wird mit Leiden verbunden sein. Aber jeder von euch kann darauf vertrauen, so wie Gott es macht letztlich bei jedem Einzelnen, ist es Ausdruck seiner Weisheit. Amen.